Kennst du diesen Moment, wenn dir ein Mensch begegnet und du sofort weißt, mit dem kann ich oder eben gar nicht? Und jetzt die Frage, liegt das wirklich nur an dem, was du siehst oder auch an dem, was du riechst? Unser Geruchssinn ist der direkteste Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Er entscheidet schneller als unser Verstand über Sympathie, Anziehung und sogar Vertrauen. Moin und herzlich willkommen zu Styleschnack, zu einer neuen Folge von Styleschnack, ein Podcast für Trends, Lifestyle und Gossip Talk. Heute spreche ich mit Miriam, Parfümeurin, über die geheime Sprache der Düfte. Darüber, wie ein Duft überhaupt entsteht, warum wir manche Menschen nicht riechen können und was das alles mit Identität, Stil und Typberatung zu tun hat. Herzlich willkommen, liebe Miriam. Stell dich doch gerne unseren Hörern einmal kurz vor.
Ja, hallo Sandra, schön, dass ich dabei sein darf. Du hast ein ganz tolles Thema. Also, ich bin Miriam und ich bin Parfümeurin, Aromatherapeutin und absolute Duftliebhaberin. Und mit meiner Miriams Duftwelt erschaffe ich Naturkosmetik, meine Salzpeelings, die mit wenigen ehrlichen Zutaten und durch meine eigenen kreierten Düfte zu etwas ganz Besonderem werden. Und vor 25 Jahren, da ist eigentlich was ganz Entscheidendes passiert. Da habe ich den Parfümeur Uwe Manasse kennengelernt. Und der hat mir das Handwerkszeug der Parfumkreation beigebracht. Und ich war so fasziniert und bin dann mit ihm zusammen in seine Welt eingetaucht. Und ja, zusammen kreieren wir im Duftwerk die Parfums für unsere Kunden und geben unser Wissen in entsprechenden Workshops weiter. Und mein Motto, das finde ich auch gut, das ist von Duftträumen zur Realität. Ich glaube nämlich ganz fest daran, der richtige Duft wartet auf jeden Fall.
Das klingt sehr schön, das klingt ein bisschen wie Magie. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Duftwelt. Wie entsteht ein Parfum eigentlich? Vom ersten Gedanken so bis zur fertigen Komposition.
Ich vergleiche das ganz gerne mal mit einem Buchschreiben. Stell dir vor, du hast eine Vision, eine Emotion oder einfach eine Geschichte, die du gerne erzählen möchtest. Und damit fangen wir dann an, diese Geschichte in einzelne Kapitel zu unterteilen. Das sind für uns Parfümeure die Akkorde. Und dann beginnt die eigentliche Arbeit. Wir bauen diese Akkorde einzeln zusammen. Dann kommt ein spannender Teil, dass wir gucken, was passiert mit diesen einzelnen Akkorden? Wie entwickelt sich das? Und erst wenn diese 3-4 Entwürfe von diesen unterschiedlichen Akkorden gereift sind, dann erst können wir eigentlich weitermachen und dann fügen wir alles wie kleine Puzzleteile zusammen zu einem großen finalen Parfum, das dann wiederum erstmal leider so 2, 3, 4, 5 Monate reifen muss. Und erst wenn das alles fertig ist, dann gibt es eigentlich ein neues Parfum. Und dann kommt der völlig, ja, ich sag mal, sehr wissenschaftliche Teil hinzu und total nüchtern. Dann müssen wir nämlich das ganze Parfum noch zertifizieren, damit auch wirklich in den Parfums nur ja, Rohstoffe enthalten sind, die die Verbraucher nicht schädigen. Und wenn das alles geklappt hat, dann können wir eigentlich erst den Duft in die freie Welt geben.
Das dauert richtig lange. Ich habe gedacht, sowas entsteht total schnell.
Nein. Also mein letzter Duft, der hat, ich glaube, die erste Variante hat ein halbes Jahr gereift. Und habe ich gesagt, das ist es noch nicht. Dann habe ich einen neuen Entwurf gemacht, der reifte wieder. Und als ich nach einem Jahr nochmal zu meinem ersten Entwurf zurückgegangen, habe ich gesagt, okay, jetzt ist er fertig, aber er ist es immer noch nicht. Und der zweite Entwurf, der ist es dann geworden, aber das war wirklich ein Prozess von einem Jahr. Und manchmal dauern Parfums wirklich, ich sag mal, 3, 4, 5 Jahre. Wenn man in die Parfumhäuser guckt, in diese großen, was ich, Moulinard, Fragonard, Dior, Chanel, die haben ein ganzes Team von, was ich, einem Hauptparfümeur, von jeweils dann 3, 4 Teams, 5, 6 Leuten und die arbeiten ein Jahr daran. Jedes Team für einen bestimmten Akkord und erst dann wird es zusammengefügt und das ist ein Prozess, wenn du jeden Einzelnen nimmst, vielleicht von 2, 3 Mannjahren und das ist ein langer Prozess. Deswegen sind Parfums, die guten, auch teuer.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Jetzt wundert mich das eigentlich auch nicht, warum Parfums teilweise so teuer sind. Also
richtig.
Und ganz manche Rohstoffe, viel schon das gelernt.
Genau, und die Rohstoffe und die Parfums und Entwürfe, die man wegwirft, sind teure Rohstoffe, die dann einfach nicht mehr verwendet werden.
Arbeitest du eher technisch oder bist du eher so intuitiv? Oder Mischung aus beidem?
Also eigentlich bin ich ein totaler Bauchmensch. Du merkst, ich bin emotional, ich bin lebhaft, ich bin wahnsinnig aktiv. Und manchmal habe ich eine Idee und dann kann ich es kaum abwarten, wirklich dann in unser Duftwerk zu gehen, ins Atelier und dann entsprechend anzufangen, Parfums zu kreieren. Aber ich kann noch ganz rational und ganz langsam sein. Fällt mir nur manchmal schwer. Aber bei Kunden und wenn ich halt Aufgaben mache, dann geht das schon. Aber absolut aus dem Bauch.
Sag mal, gibt es bei euch Parfümeuren so etwas wie eine Handschrift oder ist das also ähnlich wie bei Künstlern oder nicht?
Ja, doch, eigentlich absolut ja. Also ich war vor kurzem in Frankreich, natürlich in Grasse, und ich war auch in einem der ältesten Häuser bei Moulinat und wir haben dort die Bandbreite der Parfums gerochen und da hat man wirklich gemerkt, okay, das ist die Handschrift von Moulinat. Vergleich es wie mit, du kennst vielleicht Van Gogh, den Künstler. Man braucht nur das Bild zu sehen. Man sieht an dem Duktus, das ist ein Van Gogh. Und das hat man bei vielen Parfümeuren auch. Und bei mir ist es auch so. Also meine Parfums kann man mir zuschreiben. Aber wenn ich aber für Kunden arbeite, ist es was ganz anderes. Dann tauche ich in deren Welt ein. Und dann ist es nicht mein Duktus, den ich weitergebe, sondern das ist wirklich dann das Ziel und das, was der Kunde wünscht, und dann tauche ich da ein. Aber für meine eigenen Düfte ist es ein Duktus.
Du hast wirklich Kunden, die zu dir kommen und sagen, du sollst ihnen ein Parfum kreieren?
Ja, aber das mache ich dann mit Uwe zusammen, weil der hat die 25 Jahre Erfahrung. Also das mache ich noch nicht alleine. Aber ich habe die Ideen, wir fangen an und das machen wir gemeinsam. Aber tatsächlich, Kunden kommen zu uns.
Wahnsinn. Ja, ich bin ja nicht so eine Parfummaus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich finde es immer ganz wichtig, Düfte, weil ich unterrichte ja auch über das Thema so Stil und was man macht und was man nicht. Und das Thema Duft ist auch immer bei mir in den Workshops ein Thema. Weil es hat ja schon so mit Riechen zu tun. Warum ist der Geruchssinn so eng mit Erinnerung und Emotionen verknüpft?
Oh, da sollten wir vielleicht mal eine einzelne Podcast-Folge machen, weil das ist so tief. Und ausgebrochen zu deinem Thema könnte man auch noch ganz viel mehr schreiben. Aber lass es mich vielleicht kürzer fassen. Also das Faszinierende ist, während andere Sinne, du hattest in der Einleitung ja schon gesagt, fühlen, schmecken, über mehrere Sinne geht, ist der Geruchssinn direkt. Er ist sofort da, der geht nämlich direkt in den emotionalen Teil unseres Hirns, dem Hippocampus. Und bevor wir etwas, du denkst, du riechst etwas, ist es schon längst im Gehirn und du hast sofort ein Gefühl. Und das ist das Besondere, was eigentlich das Riechen ausmacht. Es ist unmittelbar, du kannst es nicht steuern. Denn alles um uns herum besteht aus Molekülen. Das, was wir durch die Haut, durch die Drüsen ausgeben, ist in der Luft. Alles, was du wahrnimmst, geht sofort in den Hippocampus.
Ja, das also stelle ich bei mir auch oft fest. So, meine Mutter hatte einen speziellen Duft und wenn ich den rieche, habe ich sofort Emotionschaos in mir. Das merke ich immer. Dieser Satz, ich kann dich nicht riechen, der ist tief in unserer Sprache verankert. Und das ist ja auch wirklich so. Was steckt biologisch und psychologisch dahinter? Warum ist das so, dass wir teilweise Menschen, die einen Geruch an sich haben, den wir nicht mögen, nicht leiden können?
Der Satz ist keine Übertreibung, ich kann dich nicht riechen. Und das ist wirklich wörtlich gemeint. Denn es ist so, dass unser Geruchssinn uns steuert. So. Und er steuert uns insofern, dass wir sagen, du darfst in mein Leben und du eben nicht. Und das entscheidet ganz, ganz oft unsere Nase. Biologisch gesehen verrät uns das, was wir wahrnehmen, den Körpergeruch des anderen, ganz viel über seine Gene, über sein Immunsystem. Denn das ist das, was durch die Drüsen hier rausgeht, was du als Körpergeruch, Pheromone wahrnimmst. Und das entscheidet. Und du hast es als Bauchgefühl, dass dein Bauch dir sagt, mit dem Menschen, nee, der sieht toll aus, aber irgendwas hat der, ich möchte den nicht in meinem Umfeld lassen. Und andere Menschen, die du noch nie gesehen hast, du gehst auf sie zu und denkst, hey, wir kennen uns doch eigentlich. Du bist mir sofort sympathisch. Was ist da? Was ist da auf unserer Wellenlänge gemeinsam? Und das ist im Grunde genommen der Geruch.
Also ich habe das bei mir schon oft festgestellt, wenn jemand ein Parfum hat, was ich gar nicht riechen kann, dass ich richtig Schleimentwicklung so im Hals bekomme, ne? Dass ich richtig so der Hals zugeht und ich mich vor diese Menschen dann wirklich nicht mag. Woran liegt das?
Das ist, ja, wenn ich das jetzt wissenschaftlich erkläre, ich glaube, das ist für die Zuhörer echt nicht wirklich interessant. Lass es mich so erklären. Der Geruchssinn ist das Unmittelbarste, was wir haben, und das ist für unser Organ und für alles, was lebt, eigentlich eine Alarmanlage. Es soll uns sagen, wo ist unser Freund, wo ist Gefahr und wo ist Futter. Und wenn wir einen Störfaktor haben, der uns alarmiert, in welcher Weise auch immer, dann gibt uns das ein Signal und dann ist das für uns eine Warnung. Und deswegen wollen wir diese Person dann nicht kennenlernen.
So spannend, finde ich. Ganz,
Ja.
ganz toll.
Also ich lade dich ein, komm in einen unserer Parfum-Workshops. Da erkläre ich das etwas genauer, auch ein ganz bisschen biologisch wissenschaftlich, damit es für jeden verständlich ist. Und du gehst sogar noch mit einem eigenen Parfum nach Hause.
Das sollte ich vielleicht wirklich mal tun. Wir beiden haben uns ja ganz witzig kennengelernt, waren mal auf einer Netzwerkveranstaltung und du warst sofort Feuer und Flamme in meinen Podcast zu kommen. Da habe ich mich total gefreut. Und ich finde das Thema wirklich ganz, ganz spannend. Also, weil ich, wie gesagt, ich erwähne es immer bei meinen Teilnehmern im Kurs oder auch wenn ich eine Beratung mache. Wir nehmen ja über unsere Sinnesorgane wahr. Das ist ja zum einen das Auge, das Gehör, die Nase und eben der Händedruck. Und ich habe zum Beispiel ja sehr schlechte Augen. Ich habe eine Brille und bin sehr stark kurzsichtig und ich habe ein extrem feines Näschen, muss ich sagen. Also ich rieche sofort, wenn jemand nach Schweiß riecht oder sonst was. Und das für mich kann das gar nicht gut haben. Ne? Und mein Mann sagt auch immer: Boah, du bist so ein richtiges Trüffelschweinchen. Du hast so eine empfindliche Nase. Ne? Also, das ist bei mir wirklich sehr ausgeprägt.
Dann solltest du, also vielleicht sollten wir uns dann nochmal zusammensetzen, um zu gucken, wie ich dich vielleicht in deinen Workshops unterstützen kann, dir noch ein bisschen Wissen und noch ein paar Informationen zu geben als Grundlage.
Gerne.
Oder wir bauen das Ganze noch ein bisschen weiter aus, dass deine Teilnehmerinnen vielleicht dann auch etwas über Düfte lernen, wie sie wirken. Denn Duft ist ein Stylingprodukt. Es passt zur Kleidung, es passt sich an. Das ist das i-Tüpfelchen eigentlich.
Kann ich noch was lernen? Weil das fehlt mir ja auch. Ich habe auch noch keinen Duft. Also ich habe
Richtig.
ein oder zwei Parfums, aber ich nehme sie ganz, ganz selten. Meine Tochter ist da ganz anders. Die liebt Düfte. Nimmt auch schon echt schwere Düfte, finde ich. Gibt es denn Düfte, die uns eher verbinden oder solche, die eher Distanz schaffen?
Ja, es ist aber subjektiv. Also es gibt ganz klar Düfte, von denen man sagt, die sind lebendig, die sind frisch. Wie Zitrusnoten, wie Orange, die verbinden, oder Vanille, die geben eine gewisse Wärme. Es gibt Noten, da sagt man, wenn man sie vor allem zu viel nimmt, wie Amber, Moschus oder dieses momentan völlig gehypte Adlerholzoud, das ist so tief und dunkel. Manche empfinden das als abstoßend, als vielleicht unangenehm, vielleicht aber auch, weil sie eine schlechte Erfahrung mit dunklen Duftnoten haben. Andere wiederum sagen, hey, das ist total interessant. Also, wie man was empfindet, ob es sympathisch ist, ob es distanzierend ist, das liegt ganz viel an einem selbst und an seiner eigenen Duftgeschichte. Denn wir alle haben eine Duftgeschichte. Das, was bei uns frisch riecht in Europa, ist oft Zitrone, Lavendel. Wenn du in die Staaten fährst, was ist frisch und sauber? Chlor. Weil die mit Chlor arbeiten. Gehst du nach Asien, sagen sie, haben wir nicht? Also, was ist näherschaffend, was ist distanzierend, was ist schön und was ist unangenehm? Das ist alles eine Frage vom Bildlich des Betrachters oder des Wahrnehmenden.
Lavendel ist ein Duft, den kann ich gar nicht leiden. Da habe ich so schlechte Erinnerungen
Siehst du,
dran nach meiner Geburt.
das ist deine Dufterinnerung, aber andere, und wenn da nur ein Tropfen in einem Parfum ist, wirst du es vielleicht nicht mögen, und andere sagen, boah, ist das eine interessante, feine Note mit in dem Parfum.
Ja. Lavendel ist ja auch so ein Duft, den du ja auch zum Einschlafen ganz gut nehmen sollst. Ich bin ja so ein Mensch, ich mag das schon auch, ne? Aber bei Lavendel hört bei mir die Sinne auf. Das musste ich nach meiner Geburt nehmen für meinen Dammriss und bah, das ist ein Duft, den kann ich seitdem nicht mehr riechen.
Das ist, ja. Das ist genau das Spannende. Das ist ein sogenannter Duftanker, den du da hast. Ein Duftanker ist etwas, das dein Hirn mit diesem Duft zu einer Einheit verbunden hat. Und bei dir ist diese Einheit Schmerz mit Lavendel verbunden. ganz, ganz eng. Das wirst du auch nie wieder aus deinem Hirn rauskriegen. Es ist genauso, als wenn du eine schöne Erinnerung hast, dass du sagst, du bist im Sommer immer in Österreich auf der Alm. Und du kommst an und du brauchst nur diesen Duft dieser Alm zu riechen und dann bist du sofort entspannt. Du bist sofort im Urlaub, du hast sofort abgeschaltet. Das ist ein schöner Duftanker. Mhm.
Bei mir ist Meeres, also ich fahre immer nach Sylt so. Im Sommer und das ist, sobald okay. ich am Meer ja. stehe, das ist dieser salzige Geruch und seit da entspannt sich sofort alles. Wenn ich auf dem Autozug bin, rieche ich das und dann bin ich da.
Ja, das ist ein schöner
Duftanker. Was hast du denn für einen Duftanker, wenn ich mal fragen darf?
Oh, das eine ist ein ganz persönlicher, der gewachsen ist, ohne dass ich es wollte. Übrigens Lavendel. Ich habe als junges Mädchen einige Zeit bei meiner Großmutter gelebt und die hat damals, die ist über 100 Jahre alt geworden, also ich habe sie geliebt, mein Großmütterchen, so halben Kopf kleiner als ich deswegen. Mhm. Und sie hat immer, damals war das modern und sehr elegant, ein Körperpuder zu tragen, kein Parfum. Sie hat uralt Lavendel-Körperpuder getragen. Den fand ich als junges Mädel natürlich so mit 14, 15 nicht wirklich schön. Und aber was habe ich damit verbunden? Liebe, Geborgenheit und völlige Annahme und immer da sein. Und ich habe vor einigen Jahren nochmal so alte Schätze aus meiner Jugend mal wieder ausgekramt, um zu gucken, was kann jetzt mal wieder in die Tonne, und habe da noch so eine uralte Lavendelkörperpuderdose aufgemacht. Und die hat mich sofort wieder zurückgeholt. Sofort in das 14-, 15-jährige junge Mädchen, das bei der Großmutter im Arm gelegen hat oder auf dem Schoß gesessen hat und Geschichten vorgelesen bekommen hat. Sofort, unmittelbar. Das ist das Schöne an so einem Duftanker. Es ist egal, aus welcher Zeit deine Erinnerung. Das kann eine Erinnerung sein, die du eigentlich selber schon völlig vergessen hast. Kommt aber dieser Duft dazu, ist sofort diese Erinnerung parat, abrufbar. Das kann aus der frühesten Kindheit sein, ob du 3, 4, 5 warst. Und du hast irgendwo vielleicht aber auch ein schlechtes Erlebnis gehabt. Weihnachtsbaum abgebrannt, passierte früher ja schon mal. Oder Adventskranz auf dem Tisch abgebrannt. Und du warst noch ein ganz kleines Kind. Hast du diese Erinnerung an diesen brennenden Adventskranz eventuell vergessen. Aber der Duft und der Schrecken und diese Gefahr und diese Panik vielleicht in der ganzen Familie wirst du niemals vergessen. Und wenn dann irgendwann jemand mal Weihnachten wieder so eine kleine Tannennadel in die Kerze hält, ist mit einem Mal diese Panik wieder da, ohne dass du was dafür kannst. Und erst dann fängst du an, rational zu denken, hey, Moment, nee, hier ist ja gar keine Gefahr. Und das ansonsten habe ich schön. Einfach einen schönen Duft, den ich mir selber als Duftanker baue. Das kann man nämlich auch, man kann sich einen Duftanker selber bauen, indem man ganz einfach einen Duft nimmt, der halt noch nicht mit dem Hippocampus, mit einer Emotion verknüpft ist. Und auch das erfährst du dann im Parfum-Workshop. Wie man sich einen Duftanker selber baut, dass man ihn für sich nutzen kann, wenn man mal irgendwie Momente hat, in denen man vielleicht ein bisschen einen kleinen Hieb braucht, um wieder etwas Freude zu haben.
Oh, das klingt voll schön. Ich hatte eben ganz viel Gänsehaut, muss ich sagen. Jetzt arbeite ich ja als Typberater und so, ich arbeite ja mit den Äußerlichkeiten. Ich arbeite mit dem Erscheinungsbild, mit den Farben, mit dem Stil, mit der Ausstrahlung. Und ich frage mich oft, ob Duft ist doch eigentlich so ein bisschen die unsichtbare Erweiterung, oder?
Auf alle Fälle, das ist das i-Tüpfelchen. Also das ist also wirklich das, bevor du einen Menschen wirklich siehst, nimmst du ihn mit dem Geruch wahr. Und es bildet dann eine Einheit. Der kann positiv sein, der kann aber auch negativ sein. Das heißt, wenn du eine Person hast, die stylisch top ist, sie wirkt, sie ist klassisch gekleidet, sie hat entsprechend die Haare, sie die Schminke, der Schmuck, alles passt. Und sie trägt einen Duft, der das nicht widerspiegelt, sondern konträr zu dem Erscheinungsbild ist. Hast du eine Irritation, dass du denkst, ist die Frau authentisch? Passt das, wie sie gekleidet ist? Passt wiederum, dass der Duft zu der Person, zu ihrem Style, zu ihrem Auftreten, das ist ja mehr als nur die Kleidung und der Schmuck, das ist ihre ganze Erscheinung. Dann ist es das i-Tüpfelchen.
Das heißt, ein Duft kann unauthentisch wirken. Das heißt, eigentlich müsste ich diesen Workshop ganz dringend machen, dann das Parfum bei jeder Beratung auch noch mit ins Boot nehmen.
Ja, natürlich.
Ja, das ist doch super. Wenn jetzt jemand seinen Stil ganz klar gefunden hat, er war bei mir, ich habe ihm das alles erklärt, dann sollte sich das also auch in seinem Duft widerspiegeln.
Optimalerweise ja, wenn die Person gerne Parfums trägt. Also manche Menschen können kein Parfum tragen, weil sie es vielleicht nicht vertragen. Von der Haut, vom Geruch, weil sie empfindlich sind. Oder einfach sagen, sie sind dann nicht mehr, sie wirken nicht mehr authentisch, wenn sie einen Duft tragen. Aber jeder, der gerne Duft trägt, der kann das natürlich idealerweise zu seinem Stil noch ergänzen.
Ja, das ist doch super schön. Für mich auch total spannend. Ich erlebe ja oft, dass Menschen sich äußerlich, dass die was darstellen wollen. Aber innerlich sind sie eigentlich noch gar nicht da angekommen, was sie sein wollen, ne? Kann da ein Duft diese Diskrepanz verstärken oder nicht? Wenn man mit sich noch nicht so da ist, wo man hin möchte.
Das erlebe ich eigentlich ganz oft. Denn wie kauft man Parfum? Ganz viele entscheiden sich, einen Duft zu tragen, weil der bei der Freundin gut passt. Weil die Werbung dir weismachen will, wenn du den Duft trägst, bist du einfach unwiderstehlich. Oder sie tragen den Duft, weil die Flasche so schön aussieht. Und sie prüfen auch gar nicht beim Kauf, ob das Parfum überhaupt zu ihnen passt und ob es ihnen gefällt. Denn die meisten machen schon den Fehler beim Kauf des Parfums. Die gehen in die, eventuell sogar nicht einmal in die Parfümerie, sondern in eine Drogeriekette. Ich nenne jetzt keine Namen, da gibt es ja unendlich viele. Und da sind wunderbare Fachverkäuferinnen, aber keine Parfümeurin oder beziehungsweise keine Parfümberaterin. Die findet man in einer Parfümerie. Und dann sollte man wirklich den Parfum über eine längere Zeit testen. Das heißt, am Anfang testet man ihn auf dem Papierstreifen, man lässt sich den vielleicht auf die Haut aufsprühen und geht dann aus der Parfümerie raus, um die Entwicklung des Parfums überhaupt zu erleben. Ich vergleiche das gerne, kauf den Buch. Du liest vielleicht gerade mal vorne die Überschrift oder den Titel des Buchs. Du weißt aber nicht, wie das Ende ist. Und erst wenn du das Ende, die letzte Seite dieses Buches gelesen hast, weißt du, ob das Buch für dich interessant war, ob dir das gefällt. Wenn du es nur nach dem Titel kaufst, kannst du nicht entscheiden, ob es zu dir passt. Das Gleiche ist beim Parfum.
Das ist richtig. Wie finde ich denn meinen Duft?
Das ist wieder mal eine tolle Frage. Wie viel Zeit haben wir denn? ja, lass dich gut beraten. Geh wirklich. Eigentlich ist es für manche, hört sich jetzt pathetisch an, sagen, es ist eine Lebensgeschichte. Nein, wenn du weißt, wer du bist, findest du deinen Duft. Aber ich finde, das hört sich so abgehoben an, weil da muss man sich ja mit sich selbst beschäftigen. Aber wenn du einen Duft findest, der dir gefällt, dann passt er in der Regel auch zu dir, wenn du ihn wirklich gut getestet hast. Und das ist der springende Punkt. Wenn du also wirklich in die Parfümerie gehst, du gehst zu einer guten Parfümberaterin. Das Wichtigste ist, nimm ein Thema mit in die Parfümerie. Sag nicht einfach, oh, der Duft bei meiner Freundin, der ist so schön, den hätte ich gerne, ich teste den mal aus. Oder ich möchte einen neuen Duft und ich trage gerade XY, was ich, La Vie Belle oder was auch immer, und ich hätte gern einen neuen Duft. Dann findet man nichts Neues, dann kann man nichts Neues entdecken. Denn einmal geht dann die Parfümberaterin, selbst wenn sie gut ist, einfach in die gleiche Duftschiene und such dir was Ähnliches raus, was vielleicht so La Vie Belle passt. Wenn du aber wirklich was Neues haben willst, was zu dir passt, dann erzähl eine Geschichte. Nimm dein Thema mit. Hey, ich möchte gerne so und so wirken. Ich bin tough oder habe gerade einen neuen Style entdeckt. Ich möchte mich gerne verändern. Möchte gerne klassisch wirken. Ich brauche einen Duft, der nicht aufdringlich ist, der klassisch elegant ist. Ich möchte gerne einen Duft haben, kannst auch ganz einfach sagen, ich bin Single, ich gehe mit meinen Mädels morgen Abend auf die Party und jeder darf merken, dass ich Single bin. Völlig egal, was das für ein Thema ist. Wenn das aber ein Parfum ist, was zu dir passen soll, dann erzähl der Parfümberaterin, hey, eigentlich bin ich schüchtern. Ich möchte vielleicht gar nicht so wirken. Ich brauche was dezent ist, was Leichtes, was meinen leichten Charakter vielleicht ein bisschen unterstützt. Und dann wird die fragen, was magst du denn für Duftnoten? Magst du gerne was? Dann würde vielleicht was Zitrisches passen. Und dann geht die in völlig unterschiedliche Duftfamilien und zeigt dir mehrere Parfums. Und ganz wichtig, völlig egal, ob das ein Herren- oder ein Damenduft ist. Parfums sind immer unisex. Das ist eigentlich nur eine Marketingstrategie. Natürlich gibt es die klassischen Herren- und Damendüfte, die mehr die Herren und mehr die Damen tragen. Aber wenn dir ein Duft gefällt und er passt zu dir, dann ist das dein Duft. Denn keiner wird genauso riechen wie du, weil es mit deiner Hautchemie eine Verbindung eingeht und sowieso bei dir anders riecht als bei den anderen Menschen. Lass dich beraten, nimm eine Probe mit nach Hause, lass es dir auf die Haut sprühen und lass den Duft an dir wirken. Und frag dich dann einfach, bin ich das? Gefällt mir der Duft an mir? Finde ich mich da wieder? Dann hast du einen Duft. Selbst wenn andere sagen, ach, du riechst aber heute anders, was ist los? Es ist dein Duft.
Das klingt spannend. Ich frage mich nur gerade, ob es bei Parfümerien so wirklich ausgebildete Verkäuferinnen gibt.
Ja.
Weil wenn ich mir so in den Klamottenläden das angucke manchmal, das sind alles Aushilfen, frage ich mich schon, kann jemand damit was anfangen, wenn ich sage, ich möchte so und so riechen? Oder ich bin so und so und findet dann einen Duft für mich. Ja. Aber ich finde es total schön, wie du es erklärt hast, dass man das austesten muss, dass man nicht sofort kaufen sollte.
Ja, und eine gute in einer guten Parfümerie, alteingesessene Parfümerien, die Parfümberaterin, die sind ausgebildet, die kennen jeden Duft, die kennen eventuell die Parfümeure, die kennen die Geschichte dazu. Das sind unsere Dolmetscher. Die kennen unsere Emotionen und unsere Geschichte, die in den Fläschchen steht. Die wissen genau von den Anbaugebieten und die können auch genau unterscheiden, ob marketingtechnisch da irgendwie nur die Duftnotenbeschreibung ist oder was wirklich drin ist und wie der wirklich wirkt. Und die hören zu, die setzen um. Denn das, was wir in die Flasche bringen, sind umgesetzte Wörter, Emotionen in Flüssigkeit. Und die setzen das Ganze wieder andersherum um. Die sehen die Flüssigkeit, die sehen die Geschichte dazu, die wissen, was diese einzelnen kleinen Essenzen, die da drin sind, an Emotionen wieder wecken können und hervorrufen. Und das ist das, was eine Parfümberaterin kann. Das kann keine Verkäuferin in auch dieser etwas großen Drogeriemarktkette, bei der man sehr viel Parfums kaufen kann, kann man. Man kann sie danach kaufen. Wunderbar. Eine Beratung kriegt man in schönen, kleinen, alteingesessenen Parfümerien.
Schnitzler, Bäcker, heute Platten. So viel gelernt. Wahnsinn. Sag mal, ich habe noch eine Frage. Gibt es so einen wirklichen Signature-Duft oder ist das ein Mythos?
Nee, im Grunde genommen ist das kein Mythos. Aber auch da mache ich wieder Unterscheidung. Also ein Unternehmen hat einen Signature-Duft. Schau dir das Ritz-Carlton an. Auf der ganzen Welt ist in jeder Lobby derselbe Duft. Du betrittst das Gebäude und du bist sofort drin. Abercrombie Fitch hat es mit Bravour gemacht. Da passt alles zueinander. Da passt aber auch alles zueinander. Die Stores sind alle gleich aufgemacht. Die Musik passt zu der Einrichtung. Die Verkäuferinnen passen dazu. Der Duft passt dazu. Die Kleidung. Alles ist marketingtechnisch aufeinander abgestimmt. Das ist ein Signature-Duft. Es gibt Menschen, die haben das auch, weil sie immer wieder diesen selben Duft tragen. Und du verbindest den Duft nur mit dieser Person. Ich finde es aber gar nicht schlimm, wenn man keinen hat. Ich trage Parfum, so wie ich gelaunt bin, was ich vorhabe, wie ich wirken will und was meine Götter mir morgen sagen, was heute vielleicht gerade zu mir passt. Nein, ich mache meinen Schrank, meinen Schrein auf mit den Fläschchen und frage mich heute, wer spielt heute mit? Wer will ich sein? Wie will ich wirken? Und dann trage ich das Parfum.
Super. Wir kommen so langsam zum Ende. Am Ende des Podcasts mache ich ja immer noch mal so eine Speed-Schnack-Runde. Das sind kurze Fragen, wo du einfach mit Ja oder Nein, entweder oder antworten kannst. Und da gibt es keine langen Erklärungen, einfach aus dem Bauch heraus. Blumig oder holzig?
Holzig.
Frisch oder orientalisch? Minimalistisch oder opulent?
Kommt drauf an. Ich kann auch schon mal ganz schön opulent. Aber sonst nein.
Ein Duft, der dich sofort zurück in deine Kindheit bringt?
Das ist dieser englisch-uralt Lavendel oder das Opium von meiner Mutter.
Ein Duft, der dich sofort selbstbewusst macht?
Das war Acqua di Gio. Das war mein erstes Parfum, das ich getragen habe, als ich wusste, ich muss klar und strukturiert im Business sein.
Ein Duft, den du gar nicht riechen kannst.
Poison. Da gibt's mehrere, aber Poison gehört unter anderem dazu.
Dein aktuell liebster Duft, privat?
Oh, das ist einmal von Hermès Bardenia. Den habe ich mir letztes Jahr in Frankreich an der Champs-Élysées gekauft. Den trage ich gerne. Oder natürlich mein eigenen Duft Joy, der ist so voller Lebensfreude und so voller Power. Den trage ich sehr gerne. Und ansonsten noch Valaria. Also das sind so ein paar Düfte, das sind meine. Und ja, das ist eigentlich das, was ich momentan gerne trage.
Der größte Duftfehler.
Da gibt es so viele. Also manchmal ist Duft ja auch schon ein bisschen Kunst. Und es gibt einen Duft, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, wenn ich den jetzt ausspreche, wird der falsch sein, das wäre blablabla. Aber der hat wirklich als Kunst ganz animalische Düfte reingetan. Der riecht nach Schweiß, der riecht nach Urin, der riecht nach Asphalt. Und das sind also wirklich Düfte, wo ich sage, oh, geht gar nicht.
Genau. Eine Frage habe ich noch. Wo ist sie denn jetzt? Welcher Duft sollte jeder Mensch einmal im Leben gerochen haben und warum?
Puh. Das ist schwierig, weil jeder ist anders von seiner Biografie her. Aber ich finde, den Muttergeruch sollte jeder gerochen haben, wie die Mutter riecht. Der Körpergeruch der Mutter. Ich glaube, das ist ja, wichtig. Und das ist kein Parfum.
Genau. Miriam, ich danke dir ganz herzlich. Ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen. Aber wir sind so am Ende angekommen. Also ich bin ganz neugierig, mich wirst du in einem deiner Workshops finden. Und vielleicht achtest du da draußen nach dieser Folge ein bisschen bewusster darauf, was du wahrnimmst. Nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem, was oft im Verborgenen wirkt. Düfte sind nämlich mehr als nur ein schönes Extra. Sie sind Erinnerung, Emotion und manchmal der erste Eindruck, noch bevor du ein Wort gesagt hast. Wenn du jetzt neugierig geworden bist auf Miriam und ihre Arbeit, alle Infos zu ihr findest du wie immer in den Shownotes. Schau da unbedingt vorbei. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie mit jemandem, den du gut riechen kannst oder vielleicht besser verstehen möchtest. Denn am Ende geht es genau darum, Wirkung, Präsenz und das, was bleibt, auch wenn du längst gegangen bist. In diesem Sinne, bleib wahrnehmbar, bleib bei dir und bleib stylisch.